Ich möchte euch zu Beginn dieser Predigt mit den Worten begrüßen: Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Wir wissen, heute ist der Palmsonntag, ja? Der Palmsonntag, es geht in die Passionswoche und ich freue mich wirklich, dass ich die Predigt heute auch haben darf und die Predigt am Karfreitag auch haben darf. Ich hoffe, ihr habt Geduld mit mir. Ich hoffe, ihr seid nicht genervt von mir. Das ist aber einfach ein schöner Übergang vom Palmsonntag, weil das 3-4 Tage später sehen wir, wie Jesus Christus zum Kreuz geführt wird. Ja, wie Jesus Christus zum Kreuz geführt wird. Wir kennen die Geschichte sehr gut. Ja, zutiefst erfreuliche Hosianna-Rufe, eine Freude über den Messias, über den König, wie er in Jerusalem empfangen wird, ja, über Jesus Christus und seinen Einzug und wie die Menschen sich freuen, dass er endlich da ist und sie jubeln und schreien laut Hosianna. Er wird von diesen Leuten bestätigt und willkommen geheißen. Aber wie der Nico schon in der Einleitung gesagt hat, an diesem Tag war es sehr oberflächlich, ja. Sie haben den triumphalen Einzug, diesen großen Einzug gefeiert. Und was ist passiert? An einem Tag rufen sie: Hosianna, gepriesen sei der, der da kommt. Und es ändert sich innerhalb von 3 Tagen. Und die Rufe werden zu was? Wir wollen den Barabbas. Kreuzigt ihn. Kreuzigt ihn, wir wollen Barabbas haben. Interessant, ja, wie schnell sich das Blatt wenden kann. Und ich möchte uns mit hinein in den Text nehmen. Der befindet sich im Johannesevangelium. Ihr wisst, dass ich das Johannesevangelium in meiner Predigtreihe durchmache. Und ich habe gesehen, dass schöne Verknüpfungen da sind, wenn ich den Text eben genau aus diesem Evangelium nehme, der zwar nicht so genau ist wie die anderen 3 Evangelien, die es nicht so genau berichten, aber wir können diese einfach mit reinnehmen. Und wir befinden uns in Johannes Kapitel 12. Johannes Kapitel 12 und der Vers 1 bezeugt uns, dass es 6 Tage vor dem Passa ist. Ja? Es ist 6 Tage vor dem Passafest und Jesus war in Bethanien momentan, wo er den Lazarus auferweckt hatte. Er hat den Lazarus auferweckt, 6 Tage vor dem Passa ist er in Bethanien. Und Vers 12 bezeugt uns, am folgenden Tag, als viele Leute, die zum Fest erschienen waren, hörten, dass Jesus nach Jerusalem komme. Also das passiert am nächsten Tag, der Einzug nach Jerusalem. Ja, er ist in Bethanien, 6 Tage vor dem Passa. Das Passa ist der Samstag, also 6 Tage zurück ist Sonntag. 6 Tage vor dem Passa ist Sonntag und am folgenden Tag ist dann der Montag. Ja? Also am Montag reist Jesus oder beziehungsweise zieht Jesus nach Jerusalem ein und wir wollen den Text lesen in Kapitel 12 von Vers 12 bis 17. Johannes 12, 12 bis 17. Am folgenden Tag, als viele Leute, die zum Fest erschienen waren, hörten, dass Jesus nach Jerusalem komme, da nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen: Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus hatte aber einen jungen Esel gefunden und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, sitzend auf dem Füllen einer Eselin. Dies verstanden aber seine Jünger anfangs nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass dies von ihm geschrieben stand und dass sie ihm dies getan hatten. Die Menge nun, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus den Toten auferweckt hatte, legte Zeugnis ab. Wir befinden uns am Anfang der Passawoche, ja? Es ist die Passionszeit. Die Leute wollen eigentlich Passa feiern und wir wissen, dass das Passa das Fest ist, das der Herr den Israeliten geboten hat zu feiern aufgrund des Auszugs aus Ägypten. Ja? Aufgrund der großen Befreiung, die Gott für sein Volk geschaffen hat, sollten sie dies jährlich feiern. Und jetzt ist es wieder an der Zeit, das Passa zu feiern. Und wie gesagt, wir befinden uns am Montag, also 5 Tage vorher. Und Jesus zieht nach Jerusalem ein. Er zieht nach Jerusalem ein und die Volksmenge, sie bestätigt ihn als König. Sie loben und preisen ihn in der ganzen Öffentlichkeit. Sie bestätigen ihn als Messias, vor allem anhand der Zeichen, die er getan hat. Und all diesem Ereignis geht, wie wir in Vers 1 gelesen haben, die Auferweckung des Lazarus voran, ja. Denn Johannes redet im 11. Kapitel, erzählt er die Geschichte, wie Jesus Christus den Lazarus aus dem Grab gerufen hat. Und Lazarus war schon 4 Tage tot, ja. Wir wissen, dass die Schrift bezeugt uns und sagt, dass seine Schwester gesagt hat, Herr, er riecht schon, ja. Der Körper fängt schon an zu zerfallen, zu vergammeln, zu verfaulen, was eigentlich ziemlich eklig ist, ja, weil das ist so ein Verwesungsgeruch. Der sagt, der riecht schon, was ein klares Indiz dafür ist. Dieser Mann, der ist schon tot, dem sein Körper zerfällt. Und Jesus, wir wissen, dass er auch an dieser Stelle geweint hat und ich hoffe, dass wir irgendwann mal dazu kommen. Und was tut er? Er ruft Lazarus aus dem Grab und sagt, Lazarus, steh auf und komm aus dem Grab. Und wir wissen, dass das ein unglaublich großes Ereignis war. Viele, viele Menschen haben davon Wind bekommen. Viele haben das mitbekommen, was da passiert ist, welches Wunder Jesus da getan hat. Abgesehen von diesem Wunder wissen wir auch, dass Jesus noch viele andere Zeichen vollbracht hat, wo Johannes im letzten Kapitel schreibt, dass wenn man die alle aufschreiben würde, dass die Bücher der Welt, die ganzen Bücher der Welt nicht aufzuschreiben wären, nicht fassen könnten, was Jesus für Zeichen und Wunder getan hat. Ja? Und Johannes schreibt uns nur ein paar davon auf. Und es haben viele mitbekommen. Ja? Wieso haben es viele mitbekommen? Das Passa steht an. Das Passa steht an und es war im Gesetz der Juden Pflicht für einen jeden Juden am Passa nach Jerusalem zu reisen. Ja? In die Hauptstadt zu kommen. Und wir sehen, dass Jesus das auch sehr oft erfüllt. Was heißt sehr oft? Jesus hat es immer erfüllt. Ja, bei allen Festen, wo der Herr geboten hat, dass man sich feiern sollte, ist Jesus immer nach Jerusalem gegangen. Das bezeugt uns die Schrift, das können wir oft nachlesen. Das heißt, viele, viele Menschen, eigentlich das ganze Land, und wir sehen das auch noch andere, sind zu diesem Zeitpunkt alle nach Jerusalem gepilgert, waren dort in den Herbergen, in den Gaststätten, überall in den Hotels wollte ich schon sagen, aber die gab es da noch nicht, ja. Die waren in den Höfen und haben sich auf dieses Fest vorbereitet und sind alle in diese eine Richtung gegangen. Deshalb haben auch viele Menschen dieses Zeichen mitbekommen, was Jesus am Lazarus getan hat. Und ich werde nachher noch darauf eingehen, wie viele Menschen das ungefähr sein sollten. Ich will nicht zu spekulativ sein, aber dazu später mehr. Und Jesus kommt nach Jerusalem, zieht dort ein, aber, das große Aber, warum kommt er? Der König kommt, um zu sterben, ja. Der König kommt in diese Stadt, um 3 Tage später hingerichtet zu werden und dann wieder aufzuerstehen. Ein paar Tage vorher verbringt er die Zeit, das lesen wir auch am Anfang vom Kapitel 12, verbringt er die Zeit mit seinen Freunden. Martha, laden zusammen bei einem Gastmahl, sie essen zusammen, haben Gemeinschaft zusammen. Das könnt ihr am Anfang von Kapitel 12 lesen. Ich will euch das nur weitergeben, damit wir wissen, wo wir gerade sind. Ja? Wir sind gerade kurz vor dem Passa in Bethanien, in der Nähe von Jerusalem und Jesus zieht jetzt in diese Stadt ein. Jesus zieht jetzt nach Jerusalem ein und ich will starten mit Vers 12. Am folgenden Tag, als viele Leute, die zum Fest erschienen waren, hörten, dass Jesus nach Jerusalem komme. Und dann geht es weiter, aber wir wollen diesen Vers betrachten. Wir sehen, die Leute, die wissen, dass Jesus nach Jerusalem kommt. Es spricht sich rum, denn Jesu Popularität und seine Bekanntschaft im ganzen Land ist mittlerweile so hoch geworden, dass die Menschen ihn dort erwarten und wissen, dass er auch kommen wird. Und ich bin froh, dass wir beim letzten Mal, in der letzten Predigt, die vor 2 oder 3 Wochen war, hatten wir die Speisung der 5000, ja? Könnt ihr euch erinnern? Im 6. Kapitel haben wir darüber geredet, wie Jesus das Brot vermehrt hat, die Fische vermehrt hat und in der Nähe von Galiläa 5000 Männern zu essen gegeben hat. Und Matthäus bezeugt uns und sagt, Frauen und Kinder waren nicht mitgezählt. Also können wir davon ausgehen, dass um die 20.000 Menschen waren dort und haben dieses Wunder der Speisung miterlebt, haben daran teilgenommen, ja. Und sie wussten, was er tun kann. Sie wussten, was er tun kann. Und wir haben auch gehört, was der Ausgang von dieser Sache ist, ja. Was war der Ausgang von dieser Sache? Geht mal ins 6. Kapitel, Johannes 6, 14 bis 15. Johannes 6, 14 bis 15. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus getan hatte, sprachen sie, das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen, zog er sich wiederum zurück. Auf den Berg zurück, er allein. Jesus hat diese 5000 gespeist, diese 20, 25.000 Menschen, die dort waren, ihnen hat er zu essen gegeben. Und was war die Reaktion darauf? Oh, das ist vielleicht wirklich einer, der von Gott gekommen ist. Das ist vielleicht wirklich der Messias, der verheißen ist. Komm, wir nehmen ihn und machen ihn zum König. Das ist die Reaktion darauf. Und Jesus merkt, dass sie ihn jetzt mit Gewalt wollen sie ihn zum König machen. Deshalb verschwindet er von daher. Deshalb geht er weg, um diesem aus dem Weg zu gehen. Aber jetzt, dieser Montag, in dem er in Jerusalem einreisen will, jetzt ist es anders. Jetzt ist es anders, denn Jesus geht hier zu seiner Krönung. Jesus lässt ganz bewusst lässt er diese Krönung zu und lässt die Menschen ihm zum König machen. Zum Zeitpunkt im 6. Kapitel, wo er in Galiläa sie gespeist hat, da hat er es nicht zugelassen, da hat er gesagt, nein, jetzt ist noch nicht die Zeit. Beziehungsweise ich wollte gerade sagen, wieso hat er es nicht zugelassen? Wieso wollte Jesus zu diesem Zeitpunkt nicht, dass er zum König gemacht wird? Das bezeugen uns viele Stellen aus dem Johannesevangelium, ja. Denn was sagt Johannes, wenn irgendwas noch nicht sein soll? Das lesen wir in Johannes 8, Vers 20. Diese Worte redete Jesus bei dem Opferkasten, als er im Tempel lehrte, und niemand ergriff ihn. Warum? Wieso hat ihn niemand ergriffen? Wieso hat ihn nicht da schon jemand festgenommen und ins Gefängnis geworfen? Seine Stunde war noch nicht gekommen. Seine Stunde war noch nicht gekommen. Das lesen wir immer wieder. Noch nicht gekommen. Es war noch nicht an der Zeit. Ebenfalls im 8. Kapitel, am Ende vom 8. Kapitel, 59. Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging zum Tempel hinaus, mitten durch sie hindurch und entkam so. Lesen, die Zeit ist noch nicht da. Und wir lesen von den Ereignissen, wie Jesus den Menschen aus dem Weg ging. Entweder er ist verschwunden oder ging mitten durch sie hindurch, dass sie ihn nicht erkannten. Und das aus dem Grund, weil es noch nicht an der Reihe war. Es stand noch nicht auf dem göttlichen Plan, dass das jetzt kommen soll. Dass er jetzt festgenommen werden soll, dass er jetzt einziehen soll. Es war noch nicht an der Reihe. Wohingegen wir im 12. Kapitel lesen, Johannes 12, 23, nachdem er eingezogen ist oder in der Situation des Einzuges, lesen wir Folgendes. Johannes 12, 23, Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Vorher, die Stunde ist nicht da, es ist nicht an der Zeit. Gott hat die Zeit noch nicht festgelegt, dass das und das passieren soll, beziehungsweise er hat es festgelegt und das ist jetzt nicht an der Reihe. Und im 12. Kapitel sagt er, jetzt ist die Stunde da, jetzt soll der Sohn des Menschen verherrlicht werden. Und das alles, diese Verherrlichung, diese Krönung wird eingeleitet durch die Auferweckung Lazarus, ja. Denn das ist das Massivste und abgesehen von seiner Auferstehung natürlich, von dem Wunder der Auferstehung und Kreuzigung und all dem, war das ein massives Wunder, was Jesus da vollbracht hat, jemand aus den Toten zu rufen. Denn wir wissen, Es gab ja schon Stellen, wo zum Beispiel ein Knechtsherr beziehungsweise ein Kriegsherr zu Jesus gelaufen ist oder ein Vorsteher der Stadt und gesagt hat, komm zu mir, mein Kind ist tot, ja, mein Kind liegt im Sterben. Und Jesus kommt dort an und das Kind ist schon gestorben. Und die sagen, Jesus, du bist zu spät gekommen, das Kind ist schon tot. Er sagt, nein, es schläft nur, ja, es schläft. Und dann lachen sie ihn aus dafür, dass er sagt, dass es schläft. Und er sagt, steh auf, und dann steht dieses Kind auf. Was ist aber der Unterschied zu Lazarus? Lazarus lag schon 4 Tage im Grab. Im Gegensatz zu anderen, die, sage ich mal, kurz vorher gestorben sind, lag Lazarus schon im Grab und hat angefangen zu zerfallen. Ja? Und durch dieses Ereignis, durch das, was rumgesprochen wurde, dass die Menschen es weitererzählt haben, das dem anderen erzählt haben, dadurch hat sich diese Botschaft wie ein Lauffeuer verbreitet. Ja? Jeder wusste davon. Und das war auch so gewollt, denn jetzt kam die Zeit, dass alle davon wissen und dass Jesus diesen Einzug in Jerusalem beginnen kann. Natürlich war es eine dramatische Steigerung, ja, eine drastische Steigerung, denn wir sehen, dass innerhalb von diesen Tagen, von diesen 3-4 Tagen, das sich so zugespitzt hat, dass er dann gestorben ist, dass er dann zum Tode verurteilt wurde und hingerichtet wurde. Aber was passiert? Vers 13. Als viele Leute, die zum Fest erschienen waren, hörten, dass Jesus nach Jerusalem komme, da nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen, Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Und wir sehen, in Vers 13 und Vers 17, wenn wir diese zwei vergleichen, sehen wir, dass zwei Menschenmassen zusammenkommen. Erstens sehen wir die Menschenmasse, die schon dabei ist, weil sie das Zeichen des Lazarus gesehen haben. Also es sind schon mehrere tausend Menschen um ihn herum, weil sie gehört haben, Jesus hat Lazarus auferweckt. Und dann ist noch diese Masse, die in Jerusalem auf ihn wartet, ja, die sich bereit macht, die in Jerusalem ist, um zum Fest erschienen ist und sie hören, Jesus kommt. Wir sehen also zwei Menschenmassen, die dort warten, bis Jesus kommt. Jesus verlässt Bethanien und an diesem Morgen tut er was? Er bittet zwei seiner Jünger, in ein kleines Dorf zu gehen, was nebenan ist, und dort was zu tun. Was sollen sie tun in diesem kleinen Dorf? Der Nico hat den Text vorgelesen, Lukas 19. Ich springe nur, dass ihr Bescheid wisst. Wer auch die Bibel hat, kann gerne immer wieder mitspringen. Immer zwischen den drei anderen Evangelien springe ich hin und her, denn sie geben uns auch sehr viel Aufschluss darüber. Und ich möchte lesen, Kapitel 19. Ich habe den Vers 20, warum auch immer, aus Versehen hier aufgeschrieben, aber es soll Vers 30 sein. Lukas 19, Vers 30. Das ist der Auftrag an die Jünger an diesem Morgen. Er sagt, geht in das Dorf, das vor euch liegt, und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es zu mir her. Matthäus schreibt uns im 21. Kapitel, dass dort zwei Esel waren. Es war eine Eselin und ihr Junges, das junge Fohlen, auf dem auch Jesus geritten ist. Und sie haben beide hergeholt, weil natürlich das Kind folgt der Mutter. Ja? Wenn die Mutter weggezogen wird, wenn die Eselin mitgenommen wird, dann folgt das Fohlen hinterher. Dann läuft das Fohlen nach. Er sagt, dort werdet ihr eine Eselin finden und ihr werdet ein Fohlen finden. Und bringt mir dieses her. Bringt es zu mir. Und die Jünger gehen natürlich. Die Jünger gehen, so wie Jesus es ihnen befohlen hatte. Und natürlich finden sie es genau so vor, wie Jesus es ihnen gesagt hat. Genau die Situation, die Jesus gesagt hat, diese tritt ein, voll und ganz. Hier sehen wir auch einfach Jesu Allwissenheit. Ja? Seine Allwissenheit über das, wer dort wohnt, wem es gehört, was dort aufzufinden ist. Und sie kommen dorthin. Und die wollen den Esel mitnehmen, ja, die wollen diese beiden Esel mitnehmen. Und was lesen wir? Das lesen wir auch im 19. Kapitel von Lukas. Was ist passiert? Da gingen sie hin und fanden es, wie er es ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Füllen losbanden, sprachen seine Besitzer zu ihnen: Warum bindet ihr das Füllen los? Können wir uns das vorstellen, was da passiert? Ich glaube nicht. Das ist für uns immer so selbstverständlich. Jesus hat halt gesagt, geht hin, holt es füllen, und wenn die euch fragen, warum braucht ihr das, dann sagt der Herr, braucht es, und dann passt's, ja. Jetzt stellt euch vor, jemand kommt zu euch nach Hause und wo auch immer, der hat einen Autoschlüssel von eurem Auto, der steigt ein und nimmt sich einfach euer Auto. Und du fragst ihn, was machst du da, ja? Warum? Warum nimmst du mein Auto weg? Ich meine, das war ja ein Esel, war ein ganz klares Transportmittel, ja, um Menschen, um Last, um Essen, Lebensmittel zu transportieren, so wie unsere Autos heutzutage. Und ich komme zu dir nach Hause und ich nehme mir einfach dein Auto. Aber wir sehen, das wird gleich Sinn machen. Das wird gleich Sinn machen, ja. Wisst ihr wieso? Was passiert? Warum bindet ihr das Füllen los? Was hat er ihnen gesagt, sollen sie antworten? Was hat Jesus gesagt, sollen sie sagen? Also, jetzt seid ihr verpflichtet. Wenn ich morgen komme, in euer Auto einsteige und ich sage, der Herr braucht es, dann müsst ihr mir das geben, ja? Also, ihr wisst Bescheid. Aber nein, was sagt es uns über diese Personen? Was sagt es uns über diesen Text? Wir lesen, dass es keine weitere Diskussion gab. Es gab keine weiteren Fragen darüber, wer ist dieser Herr, von dem du da redest, und warum braucht er das? Jesus wusste ganz genau, dass wenn die Jünger da hingehen, um nach dem Esel zu fragen, beziehungsweise diesen Esel einfach mitzunehmen, und die Leute sagen, hey, wieso macht ihr das? Dann wird die Antwort, diese kurze Antwort zu sagen, der Herr braucht es, wird reichen. Ja? Warum wird sie reichen? Weil die Menschen, und es ist natürlich, es ist nur eine Spekulation, das ist nur eine Interpretation in diesem Text, aber ich denke, die ist durchaus sinnvoll, dass die Menschen, zu denen, wo Jesus die Jünger hingeschickt hat, dass sie Jesus kannten, dass sie den Herrn kannten, weil es keine Widerrede gab. Es gab keine Widerrede, keine Diskussion darüber und zu sagen, hey, das gehört eigentlich mir. Das ist mein Eigentum. Dieser Esel, dieser kleine Esel und diese Eselin, das ist meins. Und dann kommen die Leute her und sagen, der Herr braucht es. Ach so. Okay, wenn der Herr es braucht, nehmt es mit. Ich denke, das ist eine Annahme, aber diese Annahme ist durchaus berechtigt, dass diese Menschen Jesus kannten. Sie wussten vielleicht nicht, wozu er es braucht, aber einfach, es hat gereicht, dass sie Jesus kannten, um ihnen das abzugeben, Was machen die Jünger als nächstes? Sie haben das Tier geholt, beziehungsweise sie haben es bekommen. Und was machen sie? Sie zogen ihre Obergewänder aus und legten es auf das Tier. Sie legten es auf die Tiere. Haben ihre Obergewänder ausgezogen, bringen das Tier zu Jesus. Er nimmt das junge Füllen, von dem uns der Text sagt, dass auf diesem jungen Füllen noch nie jemand gesessen ist, ja? Oder noch nie jemand gesessen hat. Und ja, es gibt verschiedene Auslegungen dafür, was es mit diesem Füllen auf sich hat, ja? Was es ganz genau mit diesem jungen Esel auf sich hat, warum da noch nie jemand drauf gesessen ist. Und erstens, warum nimmt Jesus den Füllen? Warum nimmt er diesen Esel? Allgemein, er will einfach seine Demut zeigen. Er will seine Demut und seine Niedrigkeit zeigen, wie er sich erniedrigt hat, dass er auf einem Esel in diese Stadt einreiten wird. Und ich finde es allgemein schon, dieser Begriff, auf einem Esel zu reiten, finde ich komisch. Auf einem Pferd zu reiten, das finde ich geht, ja. Weil ein Pferd, das hüpft fast so ein bisschen, oder reiten so richtig schnell und so intensiv, aber ein Esel, der läuft doch ganz langsam in diese Stadt hinein. Warum dieser Junge? Jesus will seine Demut präsentieren. Nicht nur präsentieren, er will sie einfach aufzeigen, so wie sie wirklich ist, dass Jesus ein demütiger, gottesfürchtiger Mensch ist, der die Menschen liebt und der sich voll und ganz unterordnen will. Und wir sehen, eigentlich entspricht dieses Bild nicht dem Bild eines Königs. Ja? Wenn wir uns vorstellen, wie ein König einreitet in eine Stadt, dann stellen wir uns wahrscheinlich einen groß gebauten Mann vor, in seiner goldenen Rüstung, mit seinem Schwert auf einem schwarzen oder auf einem weißen Pferd sitzend, der voller Pracht und Macht in eine Stadt einreitet. Wir sehen aber, Jesus sagt, nein, ich reite auf diesem Esel ein. Und wir werden auch später sehen, warum noch. Eine zweite Auslegung beziehungsweise eine Erklärung für den Esel, wieso er jung ist, wieso er unberührt ist, warum keiner auf diesem Esel geritten hat, kann eine Auslegung dafür sein, dass dieser Esel abgesondert ist. Ja? Dieser Esel ist abgesondert, er ist was Besonderes, er ist etwas Reines, weil er noch unberührt ist, unangetastet, weil noch kein Mensch auf ihm geritten ist, weil er noch keine Last getragen hat, weil er dieses alles noch nicht erlebt hat und ein unschuldiger Esel ist. Ja? Um auch ein Bild auf Jesus zu sein, wie unschuldig er eigentlich ist, trotz der ganzen Anklagen. Nun ja, was passiert? Jesus reitet auf diesem Esel in die Stadt ein und die Menschen beginnen, das bezeugt uns Markus 11, die Menschen beginnen, ihre Kleider auf der Straße auszulegen. Ja? Sie ziehen ihre Kleider aus, ihre Obergewänder aus und legen sie vor Jesus hin, dass er mit diesem Esel drüber gehen kann. Und ich denke, diese Geste, das kann man damit mit dem Auslegen eines roten Teppichs vergleichen. Ja? Wenn irgendeine Veranstaltung ist, wo viele Prominente kommen, wird der rote Teppich ausgerollt, um zu sagen, diese Personen sind besonders, ja, das sind VIPs, Promis, was auch immer. Und das wollen diese Menschen hiermit zeigen, indem sie ihre Kleider auswerfen, zu zeigen, das ist jemand besonders, das ist die Bestätigung dafür, dass der König jetzt einreitet. Was lesen wir noch? Andere nahmen Palmzweige, ja. Manche haben ihre Kleider hingelegt, andere haben Palmzweige abgehieben und haben diese ebenfalls auf den Weg ausgelegt. Ja. Sie haben Jesus mit Kleidern und Palmzweigen den Weg bereitet. Ich denke, das ist ein sehr bekanntes Bild für uns, oder? Das haben schon viele irgendwelche Illustrationen oder Bilder gesehen, wie sowas aussieht, dass Menschen ihre Kleider und Palmzweige hinlegen und Jesus geht auf diesem Esel drüber. Aber dieses Zeichen, dass man diesen Weg auslegt mit der Kleidung, das ist ein Zeichen der Unterwerfung. Der Unterwerfung und der Anerkennung eines Königs. Also es hat auch ein symbolisches Zeichen, denn wenn wir in 2. Könige nachlesen, da finden wir ein ähnliches Bild. 2. Könige, Kapitel 9, 2. Könige 9, Vers 12 bis 13. 2. Könige 9, Vers 12 bis 13, es geht in diesem Kapitel darum, dass Jehu zum König gesalbt wird. Jehu wird zum König von Israel gesalbt und dann lesen wir, sie sprachen, das ist nicht wahr, sage es uns doch. Da sprach er, so und so hat er mit mir geredet und gesagt, so spricht der Herr, ich habe dich zum König über Israel gesalbt. Und dann, was ist die Reaktion darauf? Da eilten sie und nahmen jeder sein Gewand und legten sie unter ihn auf die bloßen Stufen. Und sie stießen das Schofarhorn und riefen, Jehu ist König geworden. Wir sehen die Information, Jehu wird König? Oh Mann, jetzt müssen wir uns aber beeilen, ja? Der kann doch nicht einfach so die Treppen hier hochlaufen, wenn der doch König sein soll. Komm schnell, wir ziehen unsere Gewänder aus und legen sie hin, ja, bereiten ihm den Weg, denn er ist König. Der König tritt jetzt seine Herrschaft an. Die Kleider sind ein Zeichen für Unterwerfung und Anerkennung eines Königs. Was hat es mit den Palmzweigen auf sich? Was bedeuten diese Palmzweige? Wir sehen, diese Sachen, die sind nicht einfach nur willkürlich. Wir sehen, dass diese Sachen eine große Bedeutung in der Bibel. Denn Palmen sind in der Bibel und im Alten Testament ein Ausdruck von großer Freude und Schönheit. Wenn jemand Palmzweige, mit Palmzweigen hat man vieles gemacht, ja. Wir lesen dann in der Schrift, dass wenn sich jemand gefreut hat, wenn die Freude Israels groß war, dann kam der Auftrag, geht und schneidet Palmzweige, schneidet hier Blätter und Sonstiges von den Bäumen ab, ja. Wir haben was zu feiern. Große Freude. Ein Freudenmoment. Ein Freudenmoment, der hier sein soll. Und ich wollte es eigentlich im Nachhinein sagen, aber ich sage es jetzt. Diese Palmzweige, ich will nur einfach euch aufzeigen, was sie bedeuten. Ja? Wenn wir in die Offenbarung gehen, in Offenbarung Kapitel 7, da sehen wir auch, dass Johannes dort in einer göttlichen Vision, in einem göttlichen Sehen diese Palmzweige erwähnt, ja, indem er spricht, Offenbarung 7, Vers 9 bis 10. Johannes bekommt den neuen Himmel zu sehen, den Himmel, diesen wunderbaren Himmel, wo alles neu geschaffen ist zu seiner Herrlichkeit, nur im Kontext der Offenbarung, ja. Vers 9, nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern. Und was war in ihren Händen? Was haben sie gehalten? Palmzweige. Und Palmzweige waren in ihren Händen. Und Vers 10, und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Wir sehen, der neue Himmel, das Lamm regiert. Wow, was für eine große Freude, in der Gegenwart Jesu zu sein. Und man ist bekleidet mit weißen Kleidern, ja, weil man reingewaschen ist vor Jesus. Und was halten wir in der Hand? Palmzweige. Palmzweige als Ausdruck der Freude, ja. Und das ist, was da passiert ist in Jerusalem. Unterwerfung, Kleider. Wir legen unsere Kleider hin. Wir tun Palmzweige wegschneiden vom Baum, weil wir uns freuen und weil wir diese hinlegen wollen. Ja? Ein Ausdruck der großen Freude. Jesus bereitet es vor. Er ist der Messias. Er ist der König. Seine Krönung, seine öffentliche Krönung findet jetzt statt, ja. Und interessant, Jesus lehnt die Hosianas, diese Hosianer-Rufe, lehnt er nicht ab. Ich denke, Jesus wusste natürlich, wie wir vorhin gehört haben, dass es ein sehr oberflächliches Fest war. Dass die Menschen dann nur gekommen waren, um ihr Fleisch zu befriedigen. Inwiefern? Im 6. Kapitel, warum sind sie zu Jesus gekommen? Weil sie vom Brot gegessen haben. Weil sie Hunger hatten, weil ihr Fleisch etwas wollte. Ja, aber wie ist es auf das anzuwenden? Ja, die Leute hatten Lust zu feiern. Die Leute waren euphorisch, die hatten Lust einfach Party zu machen. Ihr Fleisch zu beglücken, indem sie einfach die Sau rauslassen, ja. Viele haben wahrscheinlich von Jesus nur gehört aus Geschichten, waren nicht mal selbst dabei. Viele waren vielleicht auch selbst dabei, wollten aber wieder ihr Fleisch stillen und einfach feiern. Und Jesus lehnt aber diese Hosianna-Rufe nicht ab. Er lehnt sie nicht ab, obwohl er weiß, dass am Ende dieser Woche so gut wie alle, die dort sind, ihn verlassen haben. Ihn zu diesem Zeitpunkt verlassen werden, verlassen haben. Und dann lehnt er sie nicht ab. Und das lesen wir in Lukas 19. Der Nico hat es vorhin vorgelesen, warum er es nicht ablehnt. Wir wissen, die Leute, sie rufen, Hosianna, Hosianna, gepriesen sei, der da kommt. Und was machen die Pharisäer? Das lesen wir Vers 39, Lukas 19, 39 und 40. Etliche der Pharisäer unter der Volksmenge sprachen zu ihm, Meister, weise deine Jünger zurecht. Und er antwortete und sprach zu ihnen, und ich liebe den Satz, ich liebe den einfach, ich weiß nicht wieso, das ist dieser Satz, der ist einfach unglaublich, ja. Jesus sagt, schaut mal, was er sagt, wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine schreien. Wieso? Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werden soll. Und seine Herrlichkeit ist groß und seine Herrlichkeit ist würdig, angebetet zu werden und mit Hosianna berufen zu werden. Sie sagt, lass die schreien. Lass sie laut rufen, Hosianna. Wenn die es nicht machen, dann wird es der Stein machen. Um zu zeigen, sie müssen das tun. Ich bin der Anbetung würdig. Ich bin dieser Anbetung würdig. Und Jesus hat aber nicht das, er hat nicht das Bild eines typischen Eroberers. Auf einem Esel kommt er. In Knechtsgestalt reitet er langsam, trabt er langsam auf diesem Esel nach Jerusalem. In seiner Demut, um Frieden zu bringen, um zu sterben, im Wissen, dass er für diese Leute, die da in dieser Menge stehen und ihm zurufen, dass er für sie sterben wird. Und eine massive Menschenmenge bereitet ihm den Weg. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Und wieso? Mit wie vielen Menschen können wir rechnen? Nur, dass ihr ein Bild habt. Wir wissen, dass bei der Speisung der 5000 ungefähr 20.000 bis 25.000 Menschen anwesend waren. Da müssen wir uns vorstellen, die ganze Stadt Elwang versammelt sich in der Marienstraße und die Leute legen Kleider und Palmzweige für jemanden hin. Und ich finde, das ist schon viel, oder? Wenn 25.000 Leute in dieser einen Straße stehen und einem Kleider und Palmzweige hinlegen, dann finde ich das schon viel. Aber wisst ihr, aus Geschichtsschreibungen wurde überliefert Folgendes. Es wurde ein Fakt oder beziehungsweise eine Zahl überliefert über das Passafest. Und zwar, wie viele Lämmer am Passafest geopfert wurden in Jerusalem zur Zeit des Passas. Und diese Geschichtsquelle sagt uns, dass 256.500 Lämmer da geschlachtet wurden. Das ist eine Zahl, das sind eine Viertelmillion Lämmer, die dort am Passa geschlachtet wurden. Das ist viel. Warum? Das Lamm sollte geschlachtet werden in Stellvertretung für eine Familie. Eine Familie bringt ein Lamm als Schlachtopfer dar. Und jetzt können wir uns ausmalen, ja gut, eine Familie, wie viele Leute sind das? Vater, Mutter, Kind, dann sind es 3 Leute. Vater, Mutter, Kind, Onkel, Tante, Cousin, was weiß ich. Wenn es eine Familie mit 3, 5, 10 Köpfen sind, von wie viel können wir ausgehen? Wir müssen diese Viertelmillion multiplizieren mit den Leuten, die da sind. Also können wir davon ausgehen, dass zu dieser Zeit in Jerusalem, ich sage nicht, dass es unbedingt an einem Tag ist, aber dass in dieser Zeit des Passas ungefähr 1 bis 2 Millionen Menschen, vielleicht auch über 2 Millionen Menschen dort in dieser Stadt waren, um das Fest zu feiern. Und ja, Jesus zieht ein. Jesus zieht ein nach Jerusalem. Ich finde, wenn es schon 25.000 wären, wäre es ja schon echt heftig von der Menge her. Aber wir können davon ausgehen, dass wirklich Hunderttausende von Menschen dort gejubelt, gefeiert, sich gefreut haben über den Einzug von Jesus Christus. Nagelt mich nicht fest aufgrund dieser Zahlen, ja? Ich will nicht sagen, das ist Gesetz. Wir lesen in der Bibel nicht davon, ja? Wir lesen nur das, was wir sehen können. Und klar, wir haben Geschichtsschreibungen, Leute, die etwas gesehen haben, es aufgeschrieben haben und es weitergegeben haben. Auf jeden Fall wissen wir, dass ganz Israel zu dieser Zeit nach Jerusalem gekommen ist, um das Fest zu feiern und dort Jesus empfangen haben. Und wir lesen, was sind die Rufe? Was sind die Rufe? Der Ausruf lautet Hosianna. Hosianna. Und ich denke, in jeder Bibel von euch steht drin, woher ist dieser Ruf? Woher ist der genommen? Aus den Psalmen. Aus dem Psalm 118. Psalm 118, Vers 25. Lesen wir diesen Ausruf, den die Menschen dort rufen. Psalm 118, Vers 25. Ach Herr, hilf! Hosianna, Herr, hilf! Das bedeutet Hosianna. Ach Herr, lass wohl gelingen. Bitte, Jahwe, rette doch. Bitte, Jahwe, gib doch Wohlfahrt. Hosianna, rufen sie alle. Schreien sie laut aus. Wisst ihr was? Der Psalm 118. Es ist der Psalm, der jährlich am Passafest vorgelesen wurde. Der ganze Psalm wurde vorgelesen am Passa. Wenn Passa gefeiert wurde, wurde genau dieser Text gelesen. Und ich weiß, die Zeit reicht uns nicht, um das ganze Kapitel zu lesen, Psalm 118. Lest es daheim nach, wenn ihr mal wollt. Da steht drin, da lesen wir, dass der Inhalt von diesem Psalm geht, es geht um die Befreiung Israels, um den Schutz, den Gott Israel gibt und dass er Israel hilft, dass der Herr die Hilfe ist und wo, in welchen Situationen der Herr sie schon bewahrt hat. Und eigentlich ist es so ein Ausruf in so einem Wechselspiel, ja. Ich will nur zum Beispiel den zweiten Vers nehmen, ja. Guck mal, nur den zweiten Vers. Eigentlich wollte ich es nicht, aber ich will nur den zweiten und dritten Vers nehmen, okay. Schaut mal. So soll Israel sprechen, das sagt der eine vor, so soll Israel sprechen und dann spricht die Menge nach, ja, seine Gnade währt ewiglich. Vers 3, sag ich wieder, so soll das Haus Aaron sprechen und dann ihr wieder, seine Gnade währt ewiglich. So wurde diese Psalm vorgelesen, ja, wie ein Gebet, wie eine Verherrlichung, wie ein Ausruf, in dem einer vorliest und die Menge antwortet. Und jetzt, dieser Psalm, wie gesagt, er wird an jedem Passa vorgelesen, den Menschen. Und dann hab ich mir den durchgelesen und was ich da gefunden habe, ich weiß nicht, ob ihr es auch schon gefunden habt. Wenn ja, preist den Herrn dafür, für diese Herrlichkeit. Schaut mal, was da steht. Psalm 118, Vers 17 bis 26. Ich will bewusst ein paar Stellen einfach vorher mitnehmen, aber es geht mir um eine ganz bestimmte Stelle. Und wenn ich sie lese, dann wird es euch in den Ohren klingen, sage ich euch. Vers 17 bis 26. Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Taten des Herrn verkündigen. Der Herr hat mich wohl hart gezüchtigt, aber dem Tod hat er mich nicht preisgegeben. Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und den Herrn preise. Dies ist das Tor des Herrn oder das Tor zum Herrn. Die Gerechten werden durch es eingehen. Ich danke dir, denn du hast mich erhört und wurdest mein Heil. Und jetzt schaut mal. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen, er ist wunderbar in unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein in ihm. Ach Herr, hilf! Ach Herr, lass wohlergehen! Hosianna! Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch vom Haus des Herrn. Ich weiß nicht, welcher Vers ist euch ins Auge gestochen? Welcher Vers kam euch bekannt vor? Vers 22, oder? Also so geht's mir. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vers 22. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Von Jahwe ist dies geschehen. Wunderbar ist es in unseren Augen. Entschuldigung. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Woher kennen wir das? Natürlich, es wird am Passa vorgelesen. Aber Jesus greift es auf. Jesus greift es eine kurze Zeit später, eine kurze Zeit nach diesem Einzug in Jerusalem, greift Jesus diesen Satz auf. Und er erzählt den Pharisäern und Schriftgelehrten vorher ein Gleichnis. Und wir kennen dieses Gleichnis. Es befindet sich in Matthäus 21. Ich will dieses Gleichnis nicht komplett lesen. Wenn ich es euch erzähle, wird es euch bekannt vorkommen. Und wem es nicht bekannt vorkommt, der kann Matthäus 21 lesen. Um was geht es in diesem Gleichnis? Es geht um einen Mann, der sich einen Weingarten gepflanzt hat. Er wurde ein Weingutsbesitzer. Was hat er gemacht? Er hat dieses Weingut verpachtet. Ja? Er hat es verpachtet. Er hat Leute über dieses Weingut gesetzt, damit sie dort arbeiten und ihm nach einer gewissen Zeit dann einen Teil davon abgeben. Ja? Weil es gehört ja ihm. So, was ist passiert? Die Menschen, die dort sind, wachen über dieses Weingut und der Weinbesitzer schickt seinen Knecht. Was passiert? Der Knecht wird getötet. Okay, der Weinbesitzer, Weingutsbesitzer schickt noch einen Knecht. Was machen sie? Sie töten diesen Knecht, werfen ihn vor die Tür. Beim dritten Mal denkt er sich, wahrscheinlich, das bringt nichts mehr. Was tue ich? Ich schicke meinen Sohn. Ich schicke meinen Sohn dahin, damit er das einfordert, was mir zusteht, weil auf meinen Sohn werden die ganz sicher hören. Was auch Sinn macht, ja. Ist klar, dass ich in der Firma auf den Juniorchef mehr hören werde, wie auf irgendeinen Vorgesetzten oder so. Oder vielleicht einen, der sogar gleichgestellt ist mit mir. Er schickt seinen eigenen Sohn. Was machen Sie? Haben Sie dem das abgegeben, was der Besitzer fordert? Nein, die sagen, hey, das ist der Sohn, das ist der Erbe. Wenn der Vater stirbt, wird es dem gehören. Komm, wir töten ihn, ja. Wir töten ihn, dann kann er das nicht mehr bekommen. Was haben sie gemacht? Sie haben den Sohn getötet. Und wir lesen den Vers in Matthäus 21, Vers 41 bis 46. Und Jesus stellt ihnen diese Frage. Wenn der Herr des Weinbergs kommt, das fehlt noch in der Geschichte. Was passiert, wenn der Weinbergbesitzer jetzt selber kommt? Was wird er tun? Wir alle kennen diese Antwort. Wir alle wissen diese Antwort, ohne die Geschichte zu kennen, weil wir dieses Gerechtigkeitsempfinden in uns haben. Und jeder von euch wird sagen, auch wenn er die Geschichte nicht kennt, hey, der vernichtet die, wird die aufs Brutalste umbringen für das, was sie seinen Sohn angetan haben und was sie für sich beansprucht haben, zu sagen, das gehört uns. Und er stellt diese Frage an die Pharisäer, Vers 41, sie sprachen zu ihm, er wird die Übeltäter auf üble Weise umbringen und den Weinberg anderen Weingärtnern verpachten, welche ihm die Früchte zu ihrer Zeit abliefern werden. Jetzt Jesus, schaut mal. Ich finde es so spannend und einfach so, wirklich, so Hammer, was Jesus sagt. Was Jesus zu denen sagt. Jesus spricht zu ihnen, habt ihr noch nie in den Schriften gelesen? Was gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Allein die Aussage, dass Jesus sagt, habt ihr das noch nie gelesen? Natürlich haben die es gelesen, die lesen das jedes Jahr. Jedes Jahr, wenn sie Passa feiern, lesen sie genau das. Und er sagt, habt ihr das noch nie gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der wird zum Eckstein werden. Und er sagt weiter, darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das dessen Früchte bringt. Und wer auf diesen Stein fällt, und das sind so massive Worte, ja. Wir müssen uns diese Worte auf der Zunge zergehen lassen, die Jesus hier sagt. Er sagt, wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschmettert werden. Auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. Das heißt, du hast keine Chance gegen diesen Stein. Wenn du auf ihn drauf fällst, wirst du zerschmettert. Wird der Stein in deine Richtung gerollt, wirst du von ihm zermalmt. Und jetzt, als die obersten Priester und die Pharisäer seine Gleichnisse hörten, erkannten sie, dass er von ihnen redete. Und sie suchten ihn zu ergreifen, fürchteten aber die Volksmenge, weil sie ihn für einen Propheten hielten. Jedes Jahr lesen sie diese Stelle am Passa. Er sagt zu ihnen, habt ihr das schon mal gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Wer sind die Bauleute? Das seid ihr. Ihr seid die religiösen Hüter, ihr seid die religiösen Führer von Israel. Und jetzt kommt einer, der Messias ist, wahrhaftig, schaut seine Zeichen an. Was macht ihr mit ihm? Wir wollen ihn töten. Sagt, wisst ihr was? Das wird von euch weggenommen werden. Ich will mit euch noch passend zu dieser Stelle lesen, was Petrus sagt, ja, was Petrus in seinem Brief schreibt. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, 1. Petrusbrief, Kapitel 2, da bestätigt er uns einfach noch, an welchen Stein wir glauben, welcher Fels unsere Zuversicht ist. 1. Petrus 2, 4 bis 10. da ihr zu ihm, zu Jesus Christus, gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind. Warum sind sie Gott wohlgefällig? Durch Jesus Christus. Und jetzt greift er das auf. Auch Jesaja 28, darum steht in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt, das ist für die, wie ein Gesetz gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes, ein Fels des Ärgernisses. Weil, warum? Weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Das sind Hammerworte, ja, Hammerworte, die er spricht. Er sagt, weißt du was? Wenn du diesen Fels glaubst, wenn du diesen Stein glaubst, dann ist er dir zum Leben geworden. Dann ist er dir ein heiliger, wunderbarer Stein, Jesus Christus selbst, der dir zum Leben dient. Und wenn nicht, egal was, dieser Stein, der wird dich fertig machen. Dieser Stein, den du hast, den du verabscheust, an den du nicht glauben willst, dieser Stein, gegen den hast du keine Chance. Der wird dich überrollen. Der wird dich überrollen, sodass du nicht widerstehen kannst. Wieso ist Jesus dieser Stein für uns? Weil wir an ihn glauben. Weil wir das tun. Weil er kostbar ist. Wunderbar ist. Er ist kostbar und wunderbar. Und ich will das nicht näher ausführen, aber Jesus sagt dann zu ihnen, auch in Lukas 19, ja, sagt, oh Mann, wie gut wäre das gewesen? Wie, Jesus sagt, wenn du das doch erkannt hättest, Israel, wenn du das doch verstanden hättest, wer ich bin, dass ich der Fels des Heils bin, dass ich der Stein bin, der dir Leben schenkt. Aber du hast es nicht verstanden. Und was passiert? Dir wird's weggenommen. Dir wird's weggenommen, Israel. Wir sehen auch gleich warum. Oder wir sehen, was die Folge davon ist. Wir sehen auch einfach, was passiert. Vers 14 und 15 in unserem Johannestext. Ich weiß, wir springen immer hin und her. Ich hoffe, ihr verliert nicht den Faden. Johannes 12, 14 bis 15. Jesus aber hatte einen jungen Esel gefunden, setzte sich darauf, wie geschrieben steht, fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, sitzend auf dem Füllen einer Eselin. Das ist mit ein Grund, warum Jesus diesen füllen wollte, diesen Eselsjungen, das Junge von der Eselin, weil es die Schrift sagt, ja, weil die Schrift es verheißen hat und wir wissen, Jesus Christus, er ist das fleischgewordene Wort. Er erfüllt jeden Buchstaben und wenn es heißt, dass er kommen wird, sitzend auf einer Eselin, dann wird es so passieren. Dann erfüllt sich das, was in Zacharia 9, Vers 9 steht. Könnt ihr zu Hause nachlesen. Der jubelt, sagt, freu dich, Tochter Zion, dein König kommt. Dein König, der dir den Frieden und die Rettung bringt, ja, er hat die Rettung, die er Menschen weitergeben kann, ist in ihm. Freu dich, Zion. Vers 16. Dies verstanden aber seine Jünger anfangs nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, erinnerten sie sich, dass dies von ihm geschrieben stand und dass sie ihm dies getan hatten. Interessant, die Jünger verstehen nicht. Die verstehen nicht, was eigentlich vor sich geht, ja. Die verstehen Zacharia 9, Vers 9 nicht oder beziehungsweise konnten sich nicht daran erinnern, haben nicht daran gedacht in diesem Moment. Sie haben vieles nicht verstanden. Sie haben vieles mitgemacht und haben es nicht verstanden. Wieso? Weil es ihnen noch nicht geoffenbart war. Weil diese Dinge noch nicht erfüllt waren. Diese Dinge haben sie dann erst verstanden, wann? Als Jesus auferstanden ist von den Toten und ihnen die Schrift erklärt hat. Er hat ihnen alles erklärt, was im Alten Testament steht, zum Beispiel den Jüngern nach Emmaus, ja, hat er es erklärt, was es auf sich hat mit den Schriften im Alten Testament, dass sie auf ihn bezogen sind. Und dann, jetzt, ja klar, macht doch Sinn. Aber erst, als es passiert ist. Und so gab es viele Dinge, ja, vieles, was sie nicht verstanden haben. Ich habe hier nur ein paar Dinge aufgelistet. Ich denke, ihr werdet diese Ereignisse kennen. In Johannes 13 bis 16 hat Jesus eine ganz intensive Zeit mit seinen Jüngern, weil danach er dem Tod preisgegeben wird. Ja. Danach wird er zur Hinrichtung geschickt. Und interessant, im 13. Kapitel kennen wir, Jesus will den Jüngern die Füße waschen. Ja. Jesus will ihnen die Füße waschen. Was sagt Petrus? Herr, nein! Du wäschst mir die Füße? Mach nicht. Jesus sagt, doch, ich muss. Ich muss das tun. Das verstehst du nicht? Lass mich machen. Petrus denkt, okay. Ja, Herr, dann wasch auch mein Haupt. Er sagt, nein. Denn wer gebadet ist, der muss nicht gewaschen werden, ausgenommen die Füße. Er sagt, lass mich einfach machen. Nachher wirst du es verstehen. Die verstehen, haben vieles nicht verstanden, ja? Vieles nicht begriffen. Markus 8, eine ganz, ganz, ganz massive Stelle. In Markus 8 redet Jesus mit seinen Jüngern über sein Leiden, über sein Tod und seine Auferstehung. Der sagt ihnen voraus, was mit ihm passieren wird. Ja? Und dann, was ganz Krasses, was macht Petrus? Petrus fängt ihn an zu tadeln. Das lesen wir. Lesen wir in Markus 8. Wer es zu Hause nachlesen will, kann es gerne tun. Hier, Petrus hat Jesus beiseite genommen, ja. Entschuldigung, wenn ich die Stelle nicht sage. Markus 8, 32 ist es. 31, 32, 33. Jesus redet davon, was mit ihm passieren wird, ja. Was macht Petrus? Dann nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihn zu wehren. Er fing an, ihn zu tadeln, zu ermahnen, zurechtzuweisen. Jesus, nein, das kannst du nicht machen. So wird es nicht passieren. Das mit deinem Tod und deiner Auferstehung, was du erzählst, rede nicht sowas. Boah, krass, was der sich anmaßt, oder? Schaut mal, was Jesus zu dem sagt. Jesus sagt zu Petrus, er mahnte ihn ernstlich und sprach, weiche von mir, Satan. Spricht der zu Petrus, weiche von mir, Satan. Wieso? Weil du das nicht göttlich verstehst, sondern du urteilst menschlich. Du verstehst es auf menschliche Weise. Du verstehst nicht, dass das passieren muss. Du bist gerade voll in deinem menschlichen Denken drin. Geh weg, Satan. Krass, oder? Und das, weil sie es nicht verstanden haben. Erneut Petrus, auch im 13. Kapitel von Johannes, das ist auch die Fußwaschung, Johannes 13, 36 bis 38, Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, wohin gehst du? Immer die Frage, ja, Jesus hat oft geredet, dass er nach seiner Auferstehung dann in den Himmel hinauffahren wird. Er sagt, Herr, wohin gehst du? Jesus antwortete ihm, wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Damit spricht davon, der redet auch von seinem Tod, ja? Von seinem Leiden, von seinem Tod. Petrus spricht zu ihm, Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Was ein Satz, oder? Ist das ein richtig kräftiger Satz? Ein richtig aussagekräftiger Satz, der sagt, Herr, ich will mein Leben für dich lassen. Weißt du das nicht? Was sagt Jesus zu dem? Weißt du was? Dein Leben willst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Sagt, ich will mein Leben für dich lassen. Er sagt, was? Pass mal auf, ja? In den nächsten Tagen wird was passieren. Das werde ich dann sehen, ob du dein Leben für mich lassen willst. Und interessant, Petrus hat gesehen, was Jesus machen kann. Petrus, um zurückzugehen auf Lazarus, Petrus hat gesehen, dass Jesus Tote auferwecken kann, die natürlich gestorben sind. Und Petrus könnte sagen, hey, ich will mein Leben für dich lassen. Wieso? Ich habe gesehen und ich glaube daran, dass du Tote auferwecken kannst. Und ich werde mit dir gehen in dieses Leiden. Ich werde mit dir an deiner Seite sein und mit dir leiden, egal wie schlimm es ist. Und auch wenn ich sterbe, mein Leben will ich für dich lassen, weil ich weiß, du kannst es. Was passiert? Kommt der Erste und sagt, warst du nicht auch mit Jesus da? Bist du nicht einer seiner Jünger? Nein, den kenne ich gar nicht. Ja, den kenne ich gar nicht. Und was macht er? Er verleugnet ihn dreimal. Und dann kräht der Hahn und dann kommt das, was auch Johannes schreibt, dann erst versteht er. Und was hat er getan? Er hat bitterlich geweint. Er hat geweint, stellt euch vor, ja. Wenn wir jemanden verleugnen und dann erkennen, was wir eigentlich getan haben, mein Herz würde mir zerreißen vor Trauer über das, was ich getan habe. Aber erst dann hat er es verstanden, nachdem es passiert ist, nachdem es eingetreten ist. So schreibt auch Johannes. Die haben das nicht verstanden. Tochter Zion, jauchze, denn dein König kommt reitend auf einer Eselin, auf einem Eselsfüllen, Entschuldigung. Dann denken sie, hä? Und dann, erst als das alles passiert ist, jetzt, ja klar, Zacharia schreibt doch davon. Jetzt haben wir es verstanden, das musste so sein, das musste so passieren. Ich möchte langsam zum Schluss kommen, bitte vergebt mir, aber das Wort, das ist wunderbar, das Wort, ja. Das ist so wunderbar, so kostbar, wo ich ja sage, das ist mein Antrieb, euch das zu geben, ja. Natürlich, ihr seid mir auch wichtig, aber ich liebe das Wort Gottes. Ich liebe das Wort Gottes, deshalb will ich es euch weitergeben. Schaut mal Vers 17, 12. Kapitel. Die Menge nun, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus den Toten auferweckt hatte, legte Zeugnis ab. Die Menge hat es miterlebt. Alle haben es gesehen, seine Zeichen. Sie haben sogar Zeugnis abgelegt. Die haben dafür die haben sich dafür eingesetzt und gesagt, ja, das ist so passiert. Genau so. Sie feiern einen triumphalen Einzug und feiern Jesus diesen massiven Einzug in Jerusalem. Und wieder stellt sich die Frage, hören Sie auf das, was er sagt? Hören Sie auf die Worte, die er zu Ihnen sagt? Wir sehen, nein. Sie glauben nur wegen den Zeichen, aber würden Sie doch darauf hören, was er sagt? Nein, wir wollen ihn dafür feiern. Ich möchte schließen mit Vers 18 bis 21. Darum ging ihm die Volksmenge entgegen, weil sie gehört hatte, dass er dieses Zeichen getan hatte. Oberflächlich, ja. Weil solange er Zeichen tut, laufen wir hinterher. Sobald es nicht der Fall ist, ja, sobald es in der Gemeinde alles schön ist, da bin ich dabei. Wow, dann ist es schön, ja, wenn in der Gemeinde alles super ist, wenn die Harmonie da ist, wenn es toll ist. Ja, wer will nicht in so einer Gemeinde sein? Was passiert, wenn die Zeichen weg sind? Was passiert, wenn Nöte kommen? Was passiert, wenn es mal jemandem schlecht geht? Bin ich da dabei? Glaube ich daran? Halte ich daran fest? Halte ich an Jesus fest? Da sprachen die Pharisäer zueinander, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Die haben es jetzt auch verstanden. Jeder läuft Jesus hinterher. Wir müssen etwas tun. Jetzt schaut mal, dieser Bezug darauf, dass es Israel weggenommen wird und anderen gegeben wird. Vers 20, schaut mal, wer kommt. Schaut mal, wer die echten Anbeter sind. Es waren aber etliche Griechen unter denen, die hinaufkamen, um während des Festes anzubeten. Diese gingen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, baten ihn und sprachen, Herr, wir möchten gerne Jesus sehen. Philippus kommt, sagt es Andreas, Philippus sagen es Jesus. Wer ist gekommen, um anzubeten? Juden? Sind die Juden gekommen? Sind diejenigen gekommen, die Gottesoffenbarungen haben, die Propheten hatten, die den Messias selbst hatten, waren die wahren Anbeter? Vielleicht einige unter ihnen? Waren es alle? Auf keinen Fall. Wer kommt und sagt, wir wollen Jesus sehen, wir wollen ihn sehen, wir wollen ihn hören, wir wollen mit ihm Gemeinschaft haben? Griechen, Heiden, Menschen, die nicht teilhaftig sind an dem, was Gott eigentlich diesem Volk gegeben hat, dem Volk Israel. Und die kommen und wollen anbeten, ja? Sie wollen anbeten. Weiter lesen wir nicht, was passiert. Wir wissen aber Folgendes. Das sagt Jesus in Kapitel 6, 37. Wir wissen Folgendes. Das bezeugt uns Jesus. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und was? Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Was mit diesen Griechen passiert ist, schreibt Johannes uns nicht. Aber es waren diejenigen, die Jesus anbeten wollten, die gekommen sind, um wahre Anbeter zu sein. Ich bin froh, diese Predigt haben zu dürfen. Wisst ihr wieso? So eine Euphorie. Ja? So eine Freude. Was ein Fest mit Hunderttausenden, die diesen einen als König, als Messias anerkennen. Wie lang hält es? Wie lange hält es? 3 Tage. 3 Tage, dieser Mann, der auf dem Esel eingeritten ist, steht vor dem Gericht. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und stumm ist vor seinem Scherer und den Mund nicht auftut, so wird er geführt. Und diese Menschen, die Hosianna gerufen haben, Hosianna, sagen, Jesus oder Barabbas? Gebt uns Barabbas und kreuzigt diesen Mann. Wo waren die, die Hosianna gerufen haben? Gesagt haben, nee, hey, ihr könnt doch einer aufstehen und sagen, wir haben den doch 3 Tage vorher als König bestätigt. Das ist Oberflächlichkeit, ja. Das ist Oberflächlichkeit, das ist Unglaube. Unglaube. Wisst ihr, dieser Stein ist lebendig und wir wissen, er zermalmt alles. Das heißt, du kannst nicht gegen diesen Stein ankämpfen. Du kannst ihm nicht widerstehen. Ich möchte schließen mit einer Stelle, das sage ich jedes Mal, aber so will ich eure Aufmerksamkeit behalten. So dass manche denken, ah, ist schon vorbei, werde ich kurz aufmerksam, weil gleich stehen wir auf zum Gebet. Aber dann kommen noch ein paar Stellen und dann seid ihr aufmerksam für diese Stellen. Johannes 12, 25 bis 26. Wow. Was Jesus hier sagt, Geschwister, das dürfen wir nicht mit einfachen Ohren aufnehmen. Das dürfen wir nicht einfach nur so drüber lesen. Schaut mal, was er sagt. Wer sein Leben liebt, liebst du dein Leben? Also jetzt, ich meine so, das, was das Leben dir bieten kann, das sind meistens 3 Dinge, denen wir nachlaufen. Geld, Macht und Sex. Diesen 3 Dingen laufen Menschen hinterher. Diese 3 Dinge wollen Menschen in ihren Griff halten. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Wer Jesus nachfolgt, der zahlt einen hohen Preis. Ja, das darf man nicht außen vor lassen. Der zahlt einen hohen Preis, weil er sagt, ich will mein Leben hier auf der Erde hassen. Das ist ein krasses Wort. Ich will mein Leben hier auf der Erde verlieren. Ich will nicht dem nachjagen, auf was ich Lust habe, auf was mein Fleisch mich drängt. Ich will dem ewigen Leben nachjagen und das ist bei Jesus Christus und der Vater wird dich dafür ehren. Weil wir oft fragen, wo ist unser Lohn? Guck mal, die Ungläubigen, was die für Sachen machen. Und wir dürfen das nicht. Und uns geht so schlecht. Und denen, die machen die schlechten Sachen, denen geht's gut. Vielleicht. Aber sie werden ihr Leben verlieren, wenn der Herr es von ihnen fordert. Werden sie es verlieren. Und du aber, du treuer Knecht, du treuer Bruder, du treue Schwester, die du ausgeharrt hast, der du ausgeharrt hast bis zum Schluss, der du an Jesus geglaubt hast, ihm nachgefolgt bis zum Ende, du wirst dein Leben gewinnen. Ganz sicher, ganz sicher. Und wir wollen ihn loben und preisen. Seht ihr, in was mündet unser Predigt eigentlich immer? Dass wir jetzt aufstehen, uns im Geiste vor ihn stellen und sagen, dir Herrlichkeit und Anbetung für diese Gnade. Amen.